Ich freue mich sehr, dass heute Helene Braun bei mir zu Gast ist. Und wenn ihr öfter auf Instagram seid, kennt ihr sie vielleicht, weil sie da sehr viel zu jüdischem Leben in Deutschland postet. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was sie dazu motiviert, wie sie mit unfreundlichen Kommentaren im Netz umgeht und warum sie Rabbinerin werden möchte. Und natürlich hat sie mir auch sehr viel über ihre persönliche, spirituelle und religiöse Praxis erzählt. Zum Beispiel, warum sie das Pessachfest so gerne mag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch eine gute Zeit mit Helene und mir. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Liebe Helene, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gern. Du bist sehr aktiv auf Instagram und postest da sehr viel zu jüdischem Leben, zum Beispiel schöne Synagogen oder auch was zu jüdischen Feiertagen. Du interpretierst aber auch Torah-Stellen in Reels. Was motiviert dich dazu, deine Religion so stark in die Öffentlichkeit zu tragen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es erklärt sich am einfachsten dadurch, dass ich über die Corona-Zeit damit angefangen habe. Denn auch ich habe ja mehr Zeit zu Hause verbracht und habe dann einfach mal den ein oder anderen Feiertag geteilt und habe gesehen, dass das Menschen interessant finden. Und daraus hat sich das dann einfach über die Jahre so entwickelt. Das ist eigentlich schon ja die Antwort darauf. Und es hat mir dann einfach sehr viel Freude gemacht. Vor allem natürlich das Feedback zu bekommen. Zum einen aus der so Mehrheitsgesellschaft von Leuten, die sagen, wusste ich gar nicht und voll spannend, mal irgendwie dies und das mitzubekommen aus dem Judentum oder aus deinem Leben oder aus deinem Studium oder was auch immer. Und natürlich auch die innerjüdische Perspektive irgendwie aus dem Umfeld zu hören. Das tut so gut, das auch mal wieder zu hören, zum Beispiel jetzt die Tora-Wochenabschnitte oder die Auffrischung der Feiertage, denn man vergisst ja auch seine eigenen Feiertage hin und wieder mal. Was brauche ich da alles? Wie wird es nochmal gefeiert? Also es funktioniert irgendwie so gut in alle Richtungen. Und ja, deswegen macht es einfach Spaß und auch irgendwie weiterzuhelfen. Das ist ja noch so der dritte Aspekt, wenn Menschen fragen, hey, kannst du mir ein cooles Buch empfehlen? Oder ich brauche dies und das für meine Bachelorarbeit? Oder gibt es einen coolen Film, eine tolle Serie über jüdisches Leben oder wo ich mehr mitbekomme? Und ja, so ist es einfach eine schöne Plattform geworden, wo ich mich gern austausche.
Das wäre jetzt auch schon meine Frage gewesen, wie die Rückmeldungen sind, aber die sind sehr positiv.
Ja, es ist einfach sehr schön. Ich freue mich über alle, die schreiben, versuche auch immer zu antworten. Manchmal dauert das ein bisschen, aber am Ende, das ist ja so ein bisschen so ein doofer Satz, aber man lernt ja auch immer so viel daraus, was die Leute für Fragen stellen. Also ich nehme ja auch immer was daraus mit und denke, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder Moment, da recherchiere ich mal. Und bin einfach gerne im Austausch und mag auch das Feedback besonders gerne über die Inhalte, die ich vermittle, ob die irgendwie so verständlich sind. Weil das ja super wichtig ist in der gesamten Bildungsarbeit. Irgendwie ist das zu einfach oder ist es auch einfach genug präsentiert und könnt ihr was damit anfangen? Und wenn ja, dann ist das wunderbar.
Gibt es manchmal auch negative Reaktionen?
Ja, gibt es durchaus. Ich finde, das hält sich sehr in Grenzen. Ich überlege gerade, was so das Letzte war, aber da fällt mir gar nichts ein. Ich bin generell immer sehr vorsichtig so mit dem Öffnen von Anfragen oder lass das auch gerne andere Menschen machen. Also Nachrichten zu öffnen von Personen, mit denen ich noch nie im Kontakt war, damit ich einfach für den Fall, dass mir da irgendein Hass oder irgendein Vorwurf oder Vorurteil entgegenspringt, dass ich das nicht selber sehe, sondern dass jemand anderes das mir voraussortiert. Aber es passiert sehr selten. Das ist bei mir eher so im öffentlichen Raum. Also alles, wo ich in Kooperation irgendwie Videos drehe oder in irgendwelchen Interview-Kommentarspalten, also alles, wo so öffentliche Kommentarspalten sind, da gibt es viel mehr Negativität und Hass mir gegenüber, dem, was ich tue, gegenüber. In meinem privaten Instagram ist es eigentlich sehr schön.
Und hast du da auch schon einen guten Umgang gefunden, wenn du doch mal auf irgendwie so negative Reaktionen stößt, ob jetzt in so Kommentarspalten oder eben doch mal auf Instagram?
Ich schaue es mir halt gar nicht an. Also ich gebe es dann gleich immer jemand anderem und genauso kann ich das ja auch für meine jüdischen Freundinnen machen, denn wenn es nicht gegen einen selber geht, ist es ja ein bisschen einfacher und lasst es andere Menschen durchfiltern, um eben auch die schönen Kommentare oder Rückfragen zu bekommen, weil die würden ja sonst verloren gehen. Aber ich weiß mit meiner Psyche und für meine Gesundheit, dass ich das nicht kann, da selber durchzugucken und mich durch diese Kommentare durchzufühlen.
Klingt nach einem gesunden Umgang.
Ja, für mich der richtige, genau. Ja,
sehr gut. Das Judentum ist ja wie alle großen Religionen oder Religionsgemeinschaften sehr, sehr divers und vielfältig. Wo verortest du dich denn da innerhalb des Judentums?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Es verändert sich tatsächlich auch immer so ein bisschen. Ich bin aufgewachsen in einer liberalen jüdischen Gemeinde und bin auch mit Reform oder liberalem Judentum groß geworden. Also eben zu Hause und dann auch mit dem Jugendzentrum und Jugendfreizeiten und allem, was eher aus dem Reformbereich kommt. Aber
darf ich ganz kurz fragen, wo bist du groß geworden?
In Hannover.
Mhm. Und da gibt's eine große jüdische Gemeinde?
In Hannover ist die größte liberale jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Raum, genau. Und da bin ich so hineingeboren. Die gibt es nur knapp ein bisschen länger, als es mich gibt.
Okay.
Und jetzt ist es aber so, durch mein Studium, ich studiere jüdische Theologie und setze mich eben viel mit Quellentexten und Tradition und jüdischen, ja, dem Ursprung auseinander, wo kommen die Dinge her, wie ist das Judentum entstanden, was hat es mit den Regeln auf sich. Und dadurch verändert sich auch oft noch meine Perspektive, denn die Denominationen, von denen wir im Judentum sprechen, unterscheiden sich ja vor allem in ihrem Umgang mit zum Beispiel Regelwerk oder bringen noch vielleicht verschiedene Werte mit rein in die Religion. Und mir hat auch das modern orthodoxe Judentum zum Beispiel sehr viel angetan. Also ich finde das auch wahnsinnig spannend. Ist in Deutschland nicht so wahnsinnig stark vertreten, aber es ist eben nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, nämlich ein moderner Blickwinkel auf die Orthodoxie, während ja liberal reformes Judentum quasi auf der ganz anderen Seite steht. Es klingt vielleicht sehr kompliziert, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es sind eben ja verschiedene Kategorien, aber eigentlich sollte es nicht Ziel sein, jüdische Menschen in diese Kategorien, sprich Schubladen, irgendwie reinzustecken, sondern jeder sollte irgendwie für sich seine jüdische Identität entwickeln. Und die ist bei mir eben irgendwo zwischen liberal mit den entsprechenden Ansätzen, wie ich groß geworden bin, aber manchmal auch konservativ und manchmal eben auch ein bisschen modern orthodox.
Hast du ein Beispiel, was dich so am konservativen oder modern orthodoxen Judentum anspricht oder irgendwie mal angesprochen hat?
Das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen ist es, glaube ich, Gebete und also wie gebetet wird oder eben auch vorgebetet wird, dass ich manchmal merke, dass ich da an manchen Tagen oder vielleicht auch in manchen Jahren oder Momenten mehr in eine konservativere Richtung gehe. Das kann ich aber gar nicht so genau erklären, weil das ist ja dann eben irgendwie schon was Spirituelles, wo ich irgendwie denke, nee, jetzt möchte ich, dass mein Gebet so und so abläuft und orientiere mich da sehr stark an den traditionellen liturgischen Texten. Und dann gibt es aber auch wieder andere Momente, wo ich es wahnsinnig spannend finde, mich mit weiteren alternativen Texten und welche, die jetzt in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden und ja, darüber hinaus irgendwie über die traditionelle Liturgie Gebete selber zu formulieren, mir anzuschauen, was haben andere entwickelt. Und genau, deswegen geht das immer hin und her. Ich finde das aber auch in Ordnung. Es ist ja alles auch immer ein Prozess und ein lebenslanges Lernen. Das andere ist, glaube ich, das vor allem Auseinandersetzen mit Regeln. Also es gibt ja eben die 613G und Verbote und je nachdem, mit was ich mich gerade intensiver auseinandersetze, schaue ich ja dann auch, wie wird in den verschiedenen Denominationen mit genau dieser Regel umgegangen oder wie wird sie heute in unserer heutigen Welt verstanden? Und dann fällt es eben sehr unterschiedlich aus. Also schließe ich mich da eher einem liberalen oder vielleicht sogar säkularen Umgang an oder gehe ich in eine eher traditionelle Richtung, weil ich denke, das ergibt für mich total viel Sinn und ich habe so viel dazu gelesen und dann adaptiere ich durchaus auch wieder sehr traditionelle Dinge in mein Leben. Manchmal bleiben die, manchmal verschwinden die wieder, aber ja.
Hast du ein Beispiel für so eine traditionelle Sache, die du in dein Leben integriert hast?
Boah. Also vielleicht am einfachsten, weil es vielleicht viele Menschen kennen, so Schabbat als Ruhetag. Am Schabbat sind ja viele Dinge verboten, vor allem Dinge, die eben mit Arbeit zu tun haben. Und ich glaube, gerade bei Schabbat finde ich es besonders spannend, immer wieder mich zu fragen oder mich oder auch in meinem Umfeld, mich damit zu beschäftigen, mit den Menschen um mich herum, wie funktioniert dieser Schabbat, dieser freie Tag am Samstag in meinem, aber auch in eurem Leben, wie lässt sich das irgendwie integrieren? Viele müssen ja zum Beispiel arbeiten, alleine schon im Job oder was auch immer, dann lässt sich das gar nicht so gut verbinden. Und wie kann ich das aber trotzdem machen? Und dann sich einzelne Regeln anzuschauen. Ich überlege gerade, was man gut bebildern kann. Also es gibt zum Beispiel das Verbot, kein Feuer zu machen, weil die Regeln kommen ja aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Also ganz viele beziehen sich auch auf Feldarbeit. Also so nicht ackern, nicht säen, nicht pflügen. Dinge, die wir
für dein Leben keine Rolle
gar
spielen.
Nicht mehr so viel tun. Also ich jedenfalls nicht.
Ja.
Aber dann ist ja die Frage, was wurde daraus gemacht? Und bei dem Feuer ist es so, vielleicht liegt es auf der Hand, alles, was mit Elektrizität zu tun hat. Daher dann eben das Verbot, Licht an- und auszumachen, ne? Also Lichtschalter zu betätigen, zu kochen, das Handy zu benutzen, Fernseher zu benutzen. Genau, und dann ist halt die Frage, für manche liegt es auf der Hand, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Für andere ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, weil brennt in meinem Handy Feuer oder ist überhaupt im Strom wirklich noch Feuer oder ja, und dann wird's halt richtig spannend, also zu schauen, wie sind da die Auslegung, wie wird das interpretiert, wie wird das gehandhabt und wie leben das die Menschen und wie ist dann der tatsächliche Umgang damit? Und ich habe auch schon Schabbat so gelebt, dass ich dann alles sehr streng so gehandhabt habe, also wirklich auch dann ein Licht habe brennen lassen über Nacht, um es nicht an- und auszumachen und andere komplett auszuhaben, das Essen alles vorzubereiten und alles, was dazugehört. Jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich genau hin wollte mit meiner Argumentation.
Ist auch nicht so schlimm. Also es war ja, ich wollte ein Beispiel, ich wollte eigentlich gar keine Argumentation, sondern nur Beispiele haben.
Ja, ich glaube, ich habe mich da gerade irgendwo hin verrannt.
Wenn du sagst, diese Auseinandersetzung mit so verschiedenen Traditionen, Denominationen, das ist wahrscheinlich was du auch sehr stark in deinem Studium machst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was ich erlerne ich natürlich auch erstmal durch den Blick der Tradition und muss ja immer der Wurzel so auf den Zahn fühlen. Ich glaube, das ist kein Sprichwort, aber irgendwie muss ja immer schauen, wo kommen die Dinge her und wie sind sie entstanden und auch im Kontext der Zeit.
Ja.
Und dann, wie wird es heute verstanden und was hat sich daraus entwickelt? Das hört allerdings nie auf, weil es gibt ja so wahnsinnig viel im Judentum, dass ich glaube, es gibt nicht den Punkt, an dem man ankommt, wo man die Dinge verstanden hat und die Regeln verstanden hat und alles kennt. Das wird einfach niemals passieren. Allein an Feiertagen merke ich, dass es jedes Jahr etwas gibt, über die Feiertage zu lernen, was ich davor noch nie gehört habe. Mhm. Und so ist es, glaube ich, mit allem.
Wenn du sagst, du studierst jüdische Theologie, ist es für dich denn dann vor allem eine intellektuelle Bereicherung oder erlebst du da auch so eine religiöse, spirituelle Bereicherung im Studium?
Ja, das Theoretische ist immer mit dem Praktischen verbunden, weil ich es ja eben auch selber lebe. Das heißt, alles, womit ich mich in der Theorie beschäftige, adaptiere ich ja dann eben auch in mein Leben, versuche mein Leben danach zu richten, versuche das an andere weiterzugeben, versuche das tiefer zu verstehen und auszuprobieren und auch eben immer zu schauen, wie sich das anfühlt. Also das, denke ich, da kommt es dann in die so Spiritualität. Es ist ja nicht immer nur Gebet und Gebetspraxis, sondern auch darüber hinaus, also mein ganzes Handeln und Wandeln, wie fühlt sich das an und was macht das mit mir, was macht das mit meinem Glauben oder auch mit meiner Gottesbeziehung, was ist eher stressig und anstrengend und in dem Fall dann kontraproduktiv und was ist aber auch sehr hilfreich, also was kann man aus Quellentexten, aus der Tradition nehmen, was sich sehr gut in meinem Fall mit meinem Leben vereinbaren lässt und irgendwie unterstützend da ist.
Mhm. Gibt's denn in der Tradition, in der Überlieferung, in dem, was du in deinem Studium und darüber hinaus so lernst und liest, Sachen, die dich besonders inspirieren, die du als empowernd erlebst?
Also das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob es direkt irgendwie die Frage beantwortet, aber wir haben ja im Judentum gibt es wahnsinnig viel so Schrift und Anleitung und dann gibt es ja immer die praktische Umsetzung davon. Und mein Beispiel ist jetzt der Talit, also dieser Gebetsschal, ist ja die praktische Umsetzung davon, dass wir uns an die Geh- und Verbote erinnern sollen und dass wir uns zum Zwecke der Erinnerung sie an unser Gewand machen sollen, also an die vier Ecken unseres Gewandes. Und das ist ja dann entweder in Form von eben so einem Unterhemd, an dem dann an vier Seiten eben so Fäden hängen, die auf eine bestimmte Art und Weise geknotet sind, so dass sie die praktische Umsetzung sind, weil die Knoten symbolisch, so wie eigentlich auch tatsächlich für eben 613 Geh und Verbote stehen. Das heißt, wenn man das jeden Tag trägt, hat man das immer bei sich, hat man diese Erinnerung so in die Praxis geholt. Eine andere Umsetzung ist eben ja dieser Gebetsschal, der ja dann auch an den vier Ecken diese Quasten, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, hat, mit den Knoten. Und traditionell tragen das die Männer. Es gibt aber kein Verbot darüber, dass Frauen das nicht tragen dürfen. Das ist eher, hat sich eher so entwickelt durch Rollenverteilung, dass es eben nicht vorgesehen ist für Frauen. Ich persönlich trage sehr, sehr gerne den Talit und finde, der hat eine wahnsinnig starke Wirkung, denn es ist ja etwas, das man tatsächlich über sich drüberlegen kann und in das man sich irgendwie auch einrollen und einwickeln kann. Und durch mein Studium und vor allem natürlich durch Gebete anleiten und vorbeten, aber auch im privaten Beten, mir das anzuziehen und mich für somit das zentralste Gebet, mir das über den Kopf zu legen, erzeugt für mich ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit, was ich gar nicht beschreiben kann, außer eben mit diesen zwei Wörtern, Schutz und Geborgenheit. Und das ist was, ich würde sagen, mit der so spirituellste Moment, den ich kenne aus meinem ganzen Leben und kann eben sehr unterstützend sein, dass wenn es mir schlecht geht, aus was auch immer für einem Grund, also ich erfinde jetzt mal Gründe, aber sagen wir, ich hätte einen Job und würde irgendwie, jemand hätte mich angeschrien oder auch schlimme Streitereien mit Familie oder Freundinnen, mich zu Hause hinzusetzen und mich einfach darin einzuhüllen, wäre für mich noch ein Level über mich in die Bettdecke einwickeln. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil es ja eigentlich auch nur eine Decke, ein Schal, ein Tuch ist. Und das würde ich auch total gerne weitergeben, dass Menschen das probieren. Und gleichzeitig habe ich aber auch Tage, wo ich mich überhaupt nicht danach fühle. Da gehe ich ins Gebet oder ich bete auch vor und ich möchte das irgendwie gerade gar nicht anziehen. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie Gebote und Verbote ablege oder mich vom Judentum entferne. Nur das Gefühl ist gar nicht da und es fühlt sich dann fast schon irgendwie falsch an, den jetzt zu benutzen. Vielleicht ist es auch eher ein positives Gegenteil und ich brauch's heute einfach nicht. Aber ja, vielleicht beantwortet das ein bisschen die Frage, geht so in die Richtung, ja.
Ja. Wenn du jetzt auch schon übers Beten gesprochen hast, super Stichwort. Wie sieht denn deine Spiritualität und dein praktischer Glaube im Alltag so aus? Also beten zum Beispiel?
Genau, vielleicht erzähle ich kurz, wie es traditionell ist. Gibt es im Judentum 3 Gebetszeiten, weil vielleicht wissen das ja nicht alle. Und es ist ähnlich wie im Islam, dass die eben an die Tageszeiten gebunden sind. Es ist nur ein bisschen entspannter dadurch, dass es eben nur 3 sind, sodass es halt ne frühmorgens ist und das
Im
andere.
Im Islam sind es 5, glaube ich, ne?
Genau, genau. Das zweite ist dann von mittags, also das Nachmittagsgebet von mittags bis nachmittags. Das heißt, man hat immer sehr viel Zeit, das irgendwo hin zu platzieren. Genau, und dann gibt's halt noch das Abendgebet. Ich glaube, wenn man von außen schaut, stellt man sich immer vor, dass es irgendwie wahnsinnig viel Platz und Zeit im Alltag einnehmen würde, wenn Menschen wirklich so jeden Tag 3-mal oder 5-mal beten. Ich kann jetzt natürlich nicht für muslimische Personen sprechen, aber im Judentum, die Gebete, es ist ja gar nicht viel. Und wie es mit allem ist, wenn man das gut kennt und kann, und ich rede nicht davon, dass man das irgendwie dahin schludert, aber natürlich hat man eine bestimmte Schnelligkeit, in der man Gebete irgendwie praktiziert. Das heißt, der Tag im Judentum fängt an mit im Bett liegen und die Augen öffnen. Und das Erste, was man sagt, ist ein Satz, der also gar nicht richtig ein Gebet ist und es kommt auch nicht Gott drin vor, aber der einfach nur die Dankbarkeit dafür ausdrückt, dass man eben wieder erwacht ist. Also damit startet erstmal jeder Tag. Und dann, nachdem man dann im Badezimmer war und auf Toilette und sich die Hände gewaschen hat und so, dann kommt erst das Morgengebet. Und
machst du das denn auch so?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, jeden Tag finden diese 3 Gebete so statt, wie sie in der Liturgie verankert sind. Aber aus meiner Perspektive steht es ja auch allen frei zu sagen, was und wie sie beten. Und es ist ja immer die Frage, ob man sich an den Text hält, weil er einem hilft. Der gibt ja auch Struktur und gibt eben genau vor, was du sagen kannst. Oder ob du dich davon wegbewegst, weil du auch irgendwie deine eigenen Worte und Gedanken gefunden hast. Betest du auf Hebräisch oder sind deine Gebete eher in Gedanken und auf der Sprache, die du am besten sprichst? Das spielt ja sehr viel mit rein und deswegen ist es bei mir eher dann sehr fluide und unterschiedlich. Also nicht alles wird immer laut ausgesprochen. Manchmal finde ich es sehr hilfreich, genau die Texte zu nehmen. Durch mein Studium bewege ich mich aber ja auch sehr sicher durch den hebräischen Text, kenne das alles sehr gut, muss nicht lange nach was suchen, kann das dann irgendwie so durchlesen und weiß auch noch, worum es geht. aber da spreche ich ja nicht für alle jüdischen Menschen in Deutschland. Genau, aber ich bewege mich auch davon weg, weil ich auch so ja weiß, was inhaltlich irgendwie in die Gebete gehört und das ist dann für mich jetzt nicht jeden Tag passend. Aber dieser erste Satz am Morgen, der ist auf jeden Fall immer präsent. Allerdings habe ich ihn auch in so, ja, in Form eines schönen gemalten Bildes, also der Satz ist schön geschrieben, im Schlafzimmer hängen, so dass er auch noch so tatsächlich präsent ist. Und man es auch gar nicht vergessen könnte. Und das bleibt dann auch immer derselbe Satz. Also darauf wollte ich hinaus, da ändere ich jetzt nichts dran, auch nicht in meinen Gedanken, weil es einfach sehr schön ist, den Tag so zu starten, weil es eben nicht selbstverständlich ist.
Wie lautet der Satz?
Also auf Deutsch kann ich es jetzt nicht aus dem Kopf wiedergeben. Ich kann es auf Hebräisch wiedergeben. Es ist Moda Ani Lefanecha. Melech Chai VeKayam Shehechezata Binishmati Bechemla Rabbi Munatecha. Ist ganz schön lang, merke ja, ich gerade, wo ich lang sage, genau, es ist gar nicht so kurz. Es ist ein ganz schön langer Satz, aber es gibt eben kein Gott und keine Lobpreisung oder so in der Form, sondern eben Moda Ani, also ich danke dir und dann, ja, dass die Seele zurückgekommen ist und ich am Leben bin und der neue Tag startet. Inhaltlich, nicht wortwörtlich, aber ja. So, ja.
Also so ein Moment der Dankbarkeit für das Leben.
Genau, genau.
Was du eben gesagt hast mit diesen festen Gebetszeiten, ich stelle mir ja vor, dass diese Unterbrechung, die ja bedeuten im Alltag, ob nun 3 wie im Judentum oder 5 wie im Islam, eigentlich eine sehr gesunde Sache sind, weil man so aus dem Stress des Alltags einfach zwischendurch rausgeholt wird. Und so ein Moment der Besinnung, manche Leute würden sagen, Moment der Achtsamkeit, Moment der Stille vielleicht hat, Moment der, ich verbinde mich mit was Größerem. Und genau, also es gibt Struktur, aber es sorgt eben auch dafür, dass man so bestimmte Pausen einfach hat im Tag. Und ich glaube, dass das eigentlich wahnsinnig gesund ist und total viel Kraft geben kann. So.
Ich denke, generell ist das der häufigste Grund für Menschen, irgendwie zurück oder zu einer Religion oder Kultur zu finden, eben dieser Struktur.
Mhm.
Also entweder ist es so das Gemeinschaftsgefühl,
ja,
oder es ist eben Struktur. Weil natürlich ist auch irgendwie Regelwerk ist viel, aber sowohl Regeln als auch Feiertage als auch Gebetszeiten geben einem eine Struktur, ob man sich dran hält oder nicht. Aber sie sind halt irgendwie da. Also Schabbat ist halt jede Woche da,
ja,
ob ich es halte oder nicht, ob ich feiere oder nicht.
Ja.
Aber es macht halt was mit einem. Und ich glaube, dass vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, wenn Menschen das erstmal für sich ablehnen oder sich entfernen von egal mit welcher Religion sie groß geworden sind, oft sie dadurch wieder zurückkommen.
Mhm.
Durch diese, irgendwie tut's doch gut, so eine Struktur zu haben, ob im Jahr, in der Woche oder am Tag. Und dann ist es ja wieder mit den drei Gebetszeiten auch gar nicht so kompliziert. Du musst ja hauptsächlich das Nachmittagsgebet irgendwo unterkriegen, bevor eben Sonnenuntergang ist. Aber morgen und Abend ist ja relativ simpel. Aber Nachmittag, also statt im Büro eine Zigarettenpause zu machen, eine Nachmittagsgebetspause zu machen, ist bestimmt nicht schlecht für die Seele, für den Kopf. Ja?
Ich würde sagen, jeder Arzt, jede Ärztin würde sofort sagen, lieber ein Nachmittagsgebet als eine Nachmittagszigarette.
Das ist mein neuer Werbeslogan.
Was ist denn für dich selber besonders wichtig? Eher so der Gemeinschaftsaspekt oder auch der Strukturaspekt im Glauben?
Ich glaube, keins von beidem. Ich glaube, bei mir ist dann eher der Wissensaspekt in den Fokus gerückt. Also Wissen zu erlangen und auch weiterzugeben, weil das auch einfach so spannend ist. Aber natürlich auch, also Gemeinschaft natürlich auch, weil das so bestärkend ist und so schön ist, mit in meinem Fall anderen jüdischen Menschen zusammenzukommen und sich auszutauschen oder sich auch gemeinsam aufzuregen. Und der Strukturaspekt, der ist wahrscheinlich bei mir einfach so lange beziehungsweise immer schon da, dass ich gar nicht weiß, wie wäre mein Leben und das Jahr ohne alle diese Feiertage. Und wir haben ja so wahnsinnig viele Feiertage. Also sie strukturieren ja wirklich mein ganzes Leben permanent die ganze Zeit. Das kann ich mir gar nicht wegdenken. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, das würde wegfallen, ich glaube, dann wäre ich schon sehr so verloren.
Mhm.
Ich glaube, hätte dann das Gefühl, ich würde mehr so durchs Jahr fliegen. Ich weiß nicht, woran man sich dann hält.
Ja.
Die Jahreszeiten, die gibt's ja auch nicht mehr.
Schon noch, aber
angeblich, ja. Ich glaube, es gibt zwei Jahreszeiten.
Ja, vielleicht drei. Aber ja. Ist denn das Feiern von jüdischen Feiertagen für dich auch ein wichtiger Teil deiner Spiritualität?
Wahrscheinlich vorneweg die hohen Feiertage, weil sie eben mit am wichtigsten sind. Also Schabbat ist am allerwichtigsten. Und am Schabbat kann es sicherlich auch sehr viel Spiritualität geben. Es soll ja auch wirklich gefeiert, also richtig so zelebriert werden, dass es dieser Ruhetag ist und einfach viel gebetet, gegessen, gesungen und dann wieder von vorne. Und da hat eben also vor allem in diesem Singen oder was es im Judentum auch viel gibt, so Summen oder also nur so Nein, Nein, Nein oder Lalalai, also wo es keinen Text gibt, das findet ja auch viel statt und das ist ja eigentlich auch was sehr Spirituelles, also weil alle können ja auch mitmachen, man kann sehr gut einsteigen, es erfordert kein Vorwissen oder Grundwissen und man ist einfach sehr schnell irgendwie mit im Boot und es fühlt sich hoffentlich meistens für alle irgendwie sehr schön an. Und bei den Feiertagen eben halt die hohen Feiertage, wenn das neue Jahr beginnt im Herbst, Rosh Hashanah, und dann gibt es ja diese 10 ehrfurchtsvollen Tage. Ich würde sagen, diese Zeit ist vorneweg mit Spiritualität, weil es viel um einen selber geht. Und wenn man sich viel mit sich selber beschäftigen muss, dann ist es, glaube ich, einfacher, das zum Teil auch auf so eine spirituelle Art und Weise zu machen, weil sonst ist man ja einfach nur hart mit sich im Gericht, und dann kann es, glaube ich, auch sehr belastend und traurig und schwierig einfach werden, denn die hohen Feiertage beginnen schon, also der ganze Monat davor, jeden Tag sich damit zu beschäftigen, was ich Schlechtes getan habe im letzten Jahr und wem gegenüber ich unfair war. Und das ist aber dann eben wieder umrandet von Liturgie und auch von viel spirituellem Gesang und Gebet. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut zusammen und würde ohne einander nicht so gut funktionieren. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Du hast gerade gesagt, dass so eine spirituelle Auseinandersetzung mit sich selbst dann auch davor schützt, so allzu hart mit sich ins Gericht zu gehen. Kommt natürlich darauf an, was du unter Spiritualität verstehst, aber ich würde mir vorstellen, es schützt vielleicht auch davor, allzu egozentrisch sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man das Ganze noch in einem größeren Kontext sieht, oder? Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ich dachte jetzt mehr an auch so spirituellen Gesang und Gebete. Also dadurch, dass es dann liturgisch wieder vorgegeben ist, hält einen das irgendwie in einem bestimmten Rahmen, so dass es vielleicht nicht passiert, dass wenn ich mich so sehr mit mir selber beschäftige und all dem Schlechten, was ich getan habe, dass ich da so abrutsche in so ein ganz tiefes Loch, sondern ich habe immer noch diese Liturgie und alles, dieses Ganze, was mich halt da drinne hält, eben wieder unterstützend irgendwie mit vor allem Gesang und Liedern, die dazugehören. Und das sind dann so sehr eintönige Melodien, also die sehr leicht ins Ohr gehen und immer wiederkehren. Und ich habe das Gefühl, das ist so die Basis, die einen hält in dieser doch sehr, sehr schwierigen Zeit. Und dann eben der Jahresanfang und dann diese 10 ehrfurchtsvollen Tage, in dem ich dann mich entschuldige und mich nochmal reflektiere und mein Jahr reflektiere und andere um Verzeihung bitte und aber auch anderen vergebe oder eben auch nicht. Die ja dann enden mit Yom Kippur, was ja dann der höchste Feiertag ist, an dem 25 Stunden gefastet wird und es wirklich den ganzen Tag nur darum geht, sehr streng mit sich selber ins Gericht zu gehen und darauf zu hoffen, von Gott wieder ins Buch des Lebens eingetragen zu werden. Und dann beginnt eben das neue Jahr. Und wenn man, da wollte ich eigentlich hin mit der Spiritualität, aber wenn man 25 Stunden fastet und zu all den Gebeten geht, die dann stattfinden in dieser Zeit, und es gibt viele jüdische Menschen, die nicht in die Synagoge gehen, aber an diesem Tag einmal im Jahr, das macht sehr viel mit einem. Also mit einem persönlich, aber auch in der Gemeinschaft, also allen, die dann gerade um einen herum sind. Durch diese immer wiederkehrenden Töne und Melodien und Gesänge und ich habe gesündigt, Wiederholungen, und dass man Hunger hat, aber so alle zusammen. Und da hebt man auf so eine Ebene ab. Ich weiß nicht, ob ich das so für alle sagen kann, aber mein Gefühl wäre, oder auch von den Personen, wo ich es weiß, dass das so ist, das ist einfach sehr, ja, sehr besonders.
Hast du einen Lieblingsfeiertag?
Ja, der gerade jetzt als letztes war, Pessach. Pessach, die Pessach-Geschichte, die erinnert an
den Auszug, an den aus, Ägypten.
Auszug aus Ägypten, genau. Das war jetzt ja gerade. Das ist mein Lieblingsfeiertag. Wenn jetzt die Frage ist, warum?
Ja, natürlich ist das die Frage.
Dann kann ich nur sagen, bei Pessach, bei mir ganz vorneweg, zu den Feiertagen gehört, zu denen es gibt so viele Regeln und Wissen und Tradition, und es ist so reich an Ritualen und jedes Jahr lerne ich so viel Neues dazu und das dafür kann ich mich einfach begeistern. Ich glaube, das ist auch der Grund für viele, warum es ihr Hassfeiertag ist oder den sie am wenigsten leiden können, weil es auch wirklich viel Arbeit dann ja immer ist. Aber ich liebe das. Ich finde das toll.
Was genau dich mit diesen ganzen Ritualen?
Ja, dass es so viel ist, genau, dass es so wahnsinnig facettenreich ist und so viel zu wissen und zu beachten gibt. Und dann darf man ja beim Judentum auch immer nicht vergessen, dass durch die jeweilige Kultur oder das Land sich Judentum ja auch nochmal ändern kann. Also dann kommen ja immer noch ganz andere Traditionen mit dazu, je nachdem, was es halt noch gibt an Küche oder an Sprache oder an Musik, dass das eben auch noch Feiertage und jüdisches Leben prägt. Und dass, wenn man dann im Austausch ist mit anderen von der ganzen Welt, es gibt halt kein Ende von diesem Neu-Dazulernen und Dinge, die man noch nie gehört hat. Und das liebe ich gerade an Pessach, besonders doll, ja.
Du hast ja eben gesagt, dass es für dich auch Spaß bringt, dieses Wissen weiterzugeben.
Mhm.
Und du möchtest auch Rabbinerin werden nach deinem Studium, richtig?
Mhm.
Spielt es denn für dich auch eine wichtige Rolle, bei diesem Wunsch, Rabbinerin zu werden, dieses Wissen weiterzugeben?
Ja, natürlich. Also gehört ja auch mit zu den Aufgaben. Vor allem bei dem Wissen weitergeben würde ich jetzt denken auch an, wenn Menschen Fragen haben zu ihrem eigenen Judentum, zu ihrer jüdischen Identität oder eben auch Spiritualität und Gebet und allem drumherum, die irgendwie nicht zu beantworten, weil Fragen eigentlich werden sie nicht beantwortet, aber ihnen dann eben neue Gedanken mit auf den Weg zu geben oder Richtungen vorzugeben, so dass sie halt wissen, was sind zum Beispiel die Optionen oder wo kann ich was darüber lesen. Aber es gehört ja auch dazu zu unterrichten, ganz klassisch, im besten Fall in verschiedenen Gruppen, verschiedenen Altersgruppen, verschiedene Interessensgruppen, um jüdische Menschen darin zu unterstützen, ihre eigene Religion und Tradition und Kultur zu verstehen, um sie dann selber wieder weiterzugeben. Und gehört auch zu den Feiertagen dazu, also immer weiter zu lernen und selber zu studieren und dass das eben niemals aufhört. Genau.
Und was hat dich dazu bewogen, Rabbinerin werden zu wollen?
Ich habe es, glaube ich, gerade kurz vergessen. Das ist mir noch nie passiert, weil ich immer dasselbe erzähle und gerade gerade weiß ich gar nicht mehr, was ich immer erzähle, weil es sich auch zugegebenermaßen ja immer ein bisschen auch verändert mit dem, wo ich mich aktuell bewege und was gerade in den Vordergrund rückt und wichtig ist. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall wieder, was ich immer sage, weil das auch immer geblieben ist über die Jahre, mit daran teilzuhaben, wie jüdisches Leben und Judentum in Zukunft in Deutschland aussehen wird und gelebt werden wird und daran halt teilzuhaben aus der Perspektive oder auch mit den Mitteln und dem Wissen einer Rabbinerin als Ansprechperson zu fungieren und da zu sein, mit den jüdischen Menschen zu arbeiten, sie zu stützen in ihrer jüdischen Identitätssuche oder Findung. Und ja, da kommen dann einfach tausend, also wirklich unfassbar viele Themen mit dazu, in denen ich gerne arbeiten würde. Und ja, das wird nur einfach immer mehr. Und deswegen lässt es sich am besten damit umschreiben, da eben mitzuwirken und natürlich auch in bestimmte Kreise vielleicht hineinzukommen, aber eben auch ein bestimmtes Wissen zu erlernen und ja, dann einfach mitzuformen und zu gucken, wo es hingeht.
Gab es denn bestimmte Erfahrungen, vielleicht auch religiöse Erfahrungen und Erlebnisse, die dich auf diesen Weg gebracht haben, Rabbinerin werden zu wollen?
Das hat noch nie jemand gefragt. Also sehr gut, sehr spannend. Also meine erste Intention war zu sagen nein, aber das stimmt nicht ganz, denn ich habe doch schon auch in Teenagerzeiten Freude daran gehabt, Gottesdienste mitzugestalten. Und ich glaube, das würde nicht jede Person von sich behaupten. Also, dass das irgendwie interessant ist, sich mit der Liturgie und mit Gebetstexten zu beschäftigen und irgendwie Gottesdienste zu konzipieren. Natürlich dann erstmal für Kinder und Jugendliche, aber auch darüber hinaus das interessant zu finden. Und ich wollte nicht immer schon Rabbinerin werden, nur um das vorwegzunehmen, aber ich fand die RabbinerInnen, die ich kennengelernt habe und vor allem die gerade ihre Ausbildung gemacht haben, immer wahnsinnig spannend und habe mich auch immer sehr dafür interessiert, was sie machen und was sie ja erlernen, und hatte so eine dolle Faszination für diesen Ort, an dem sie zusammensitzen und Bücher wälzen und sich da ja mit den Ursprüngen des Judentums auseinandersetzen, so dass man zurückblickend sagen konnte, eigentlich wusste ich es vielleicht doch irgendwie immer schon. Aber in meiner Erinnerung wusste ich nach der Schule auf jeden Fall überhaupt nicht, was ich machen soll, gar nicht. Also es hat dann noch mal eine Weile gebraucht, bis ich dahin gekommen bin. Ja, ganz spannend. Habe ich jetzt selber zum ersten Mal so reflektiert.
Und du hast es gerade eben so ein bisschen allgemeiner gesagt. Du möchtest so das Judentum der Zukunft, möchtest teilhaben an dieser Zukunft des Judentums. Kannst du denn vielleicht noch sagen, was da genauer dein Beitrag sein könnte? Ich meine, das ist sehr, es ist spekulativ, weil es auf die Zukunft ausgerichtet ist. Aber vielleicht hast du ja schon so Vorstellungen, was du gerne für Impulse setzen würdest oder du gerade jetzt auch schon für Impulse setzt, die dir wichtig sind.
Ja, also zum einen natürlich irgendwie Feminismus mit Judentum zusammenzubringen, feministisch-jüdische Perspektiven zu teilen, und genauso Queerness, sprich LGBTQ, mit dem Judentum zusammenzubringen, irgendwie Menschen zu unterstützen in ihrer queer-jüdischen Identität. Da geht's ja dann zum Beispiel auch um Hochzeiten, also ums Verheiraten oder um eben queere Familien und wie dann der Umgang mit Tradition ist. Oder ja, wie einfach queer-jüdisches Leben funktionieren kann, da auch einfach viel in diese Bildungsarbeit stecken. Also ja, da auch gemeinsam einfach Texte zu studieren und sich damit zu beschäftigen, wie passen Queerness und Judentum zusammen, genauso wie Feminismus. Das ist das eine. Und das andere ist für mich immer wichtiger geworden, mit eben diesen Themen, aber auch noch ganz vielen anderen Themen, die mich beschäftigen, jüdische Menschen und ihre Situation, die muss ja nicht immer gleich ein Problem sein, aber sagen wir mal ihre Situation, individuell wahrzunehmen und weg davon zu kommen, Dinge in, ja, eben dann auch wieder in Schubladen ordnen zu wollen, um da eine Lösung zu finden. Weil überraschenderweise jeder Mensch ein Individuum ist und einfach auch jüdische Menschen sehr verschieden groß geworden sind, dann unterschiedliche Herkunft haben, Sprachen sprechen, unterschiedlich mit Traditionen umgehen und die jüdische Identität einfach sehr verschieden aussehen kann. Und ich denke, dass einfach mit das A und O ist, dann wieder mit all diesen anderen Themen wie zum Beispiel Queerness zusammen im Gespräch zu sein. Also das immer wieder auf jüdische Personen zuzugehen oder dass sie eben auf mich zukommen und sagen, das und das ist das Thema oder die Frage oder eben auch das Problem und was können wir machen, wo können wir hingehen, wo kann ich darüber lernen. Ja, da sehe ich im Moment vor allem meine Aufgabe, und das kann man natürlich super krass ausweiten.
Ja. Aber das heißt, du möchtest ganz stark mit Menschen im Austausch sein,
genau,
richtig?
Genau. Ich denke, der beste Weg, um herauszufinden, was jüdische Menschen brauchen, ist, mit ihnen zu sprechen und zu fragen nach ihren Bedürfnissen und Sorgen und Wünschen. Und das würde ich gerne machen. Das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe, weil das kann natürlich nicht eine Person für alle machen. Aber ich bin ja auch nicht allein. Ich habe ja auch viele, wie sagt man?
Allies?
Nee, Kolleginnen, meinte ich jetzt einfach nur. Also
ja.
Genau, wir unterstützen uns ja auch gegenseitig und ja, haben ähnliche oder auch gleiche Ziele.
Hast du denn vielleicht einen bestimmten Wunsch, der dich gerade umtreibt oder auch antreibt?
Also aus dem heraus, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit diesen individuellen Betrachtungsweisen, ist es auch nach wie vor und war es eben auch immer schon mein Wunsch, dass Menschen wegkommen von dem Gedanken, es gäbe irgendwie das Judentum, wenn sie so denken. Aber oft gibt es ja nicht so einen breiten Blickwinkel, weil das eben überhaupt nicht der Fall ist. Und das kann man zurückschauen auf viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, eben die Vielfalt auf der ganzen Welt, dann die Vielfalt in den Denominationen bis hin zu der Vielfalt im Individuum, was eben geprägt ist durch wie ist die Person aufgewachsen und dass auch ich natürlich nicht für jüdische Menschen in Deutschland oder in Berlin oder für liberal jüdische Menschen oder für angehende RabbinerInnen spreche, weil alle immer was ganz anderes erzählen würden, ist ja auch logisch. Ich glaube, alle können das nachvollziehen. Und trotzdem gibt es halt oft irgendwo repräsentativ irgendwie das Judentum, aber das existiert halt überhaupt gar nicht.
Also verstehe ich dich richtig, du möchtest auch beitragen dazu, dass das Judentum in seiner Vielfalt,
Diversität
wahrgenommen wird.
Genau.
Und wünscht dir auch, dass das eben so wahrgenommen wird.
Genau, ich wünsche mir, dass es so wahrgenommen wird. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren schon viel verändert, auch eben durch Social Media und das nicht, also es gibt ja schon nicht mehr nur Schwarz-Weiß-Dokumentation über die Shoah oder über irgendeine jüdische Familie vor 50, 100, was auch immer Jahren unterlegt mit Klezmer-Musik, sondern es gibt ja schon viel, viel mehr. Es gibt die Podcasts, es gibt Social Media, es gibt andere Dokumentationen, so dass, wenn Menschen Berührungspunkte mit Judentum haben, auch wenn es nur in den Medien ist, das eben so divers wie möglich ist, um irgendwie klar zu machen und auch wegzukommen von Stereotypen und Vorurteilen, die wir auch alle auf irgendeine Art und Weise in uns tragen.
Okay. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.